Die Korrespondenten. Reporter leben in Washington.
I think this was a blessing from God that I caught it. This was a blessing in disguise.
Der Amerika-Podcast von NDR Info.
Hallo, wir sind's, die Korrespondenten aus dem ARD-Studio Washington. Mein Name ist Thorsten Teichmann, heute im Homeoffice unter dem Dach. Und nicht weit von meinem Dach sitzt Julia Kastein, auch im Dach oder im Keller?
Im Keller, Thorsten. Ziemlich im Schatten, muss ich sagen. Und noch ist der Laubbläser nicht bei mir vorbeigekommen. Dafür ist es also ruhig bei mir,
Edge. Genau. Ich hatte gerade den Laubbläser hier um die Ecke beim Nachbarn. Und das ist derart laut und Laub. Wir haben Post bekommen. Das möchte ich erst noch aus dem Weg räumen. Birgit Marquardt hat geschrieben, sie möchte wissen, wann der Beitrag von Katrin Brandt über die Green Bay Packers läuft. Der ist, glaube ich, schon gelaufen. Das tut mir leid, Birgit. Aber dafür kommt nächste Woche Montag ein weiteres Stück über Wisconsin. Und für alle Wisconsin-Fans, ich schaue dich an, Sebastian Schreiber. Dann habe ich noch eine Mail bekommen, und zwar von Wolfgang Winkler aus Oldenburg. Der hat zum letzten Podcast vergangene Woche gesagt, das sei ihm alles zu einseitig gewesen. Joe Biden, den hätten wir da zu sehr in einen Topf geworfen mit Donald Trump. Es ging ja um das Fernsehduell, das erste zwischen den beiden Präsidentschaftskandidaten. Und ihm ging es so darum, dass der Eindruck entstanden ist, dass Joe Biden genauso unfreundlich und aggressiv aufgetreten sei wie Donald Trump. Wir hatten ja zum Beispiel erwähnt, dass an einem gewissen Punkt Biden Trump einen Clown genannt hat. Und kann ich verstehen, dass der Eindruck entsteht, war nicht in der Form gemeint, es geht immer in die eine oder die andere Richtung, aber interessanterweise hat Joe Biden diese Woche darauf reagiert, und zwar in einem Town Hall Meeting. Das ist so eine Veranstaltung von Fernsehsendern zusammen mit Wählern, in denen Wähler den Kandidaten Fragen stellen können, und das war auf NBC. Und da wurde er auch gefragt, ob er womöglich beim letzten Fernsehduell in irgendeiner Form etwas bereut, was er gesagt hat. Simon, spiel mal den Ton von Biden ein.
And I did get very frustrated. I did get frustrated. And I should have said this is a clownish undertaking instead of calling him a clown.
Ja, also er hätte sagen sollen, es war ein albernes Unterfangen, statt ihn einen Clown zu nennen. Er war sehr,
was
sehr
Was wir unseren
frustriert.
Kindern immer versuchen beizubringen, ne? Der ist nicht doof, der hat sich nur doof verhalten.
Genau. Aber das trifft ja eigentlich ganz gut, das letzte Fernsehduell. Also da hätte man ja durchaus pädagogisch nochmal ansetzen können und sagen können, was machen wir nächste Mal anders, liebe Präsidentschaftskandidaten? Womit wir eigentlich schon beim Thema sind, Julia, wie war denn das Duell der Vizepräsidentschaftskandidaten? Ähnlich?
Es war ein kleines bisschen besser, aber nicht wirklich gut, würde ich sagen. Denn dieses Durcheinandergerede, was ja Trump und Biden auf die Spitze getrieben haben vor einer Woche, das fand auch jetzt wieder statt. Nicht ganz so heftig, aber heftig genug, fand ich. Und die Moderatorin Susan Page von USA Today, von einer der großen landesweiten Tageszeitungen hier, hatte ihre liebe Mühe, musste dann auch irgendwann sich tatsächlich Mike Pence quasi zur Brust nehmen und sagen, jetzt muss er mal gut sein hier. Das hat nicht viel geholfen. Ja, und insofern fand ich, hatten die Zuschauer wieder das Problem, stellenweise Mühe zu haben, ja, dem Ganzen zu folgen. Und vor allem Mike Pence hat das ausgenutzt. Kamala Harris wirkte da manchmal sogar richtig verstört von, hatte ich den Eindruck, dass ihr kurz mal mit Absicht und mal tatsächlich die Spucke wegblieb.
Ich habe einen Ausschnitt auch dazu, das haben wir auch mitgeschnitten.
Vice President Pence, I did not create the rules for tonight.
Joe Biden,
your campaigns agreed to the rules for tonight's debate with the Commission on Presidential Debates. I'm here to enforce them, which involves moving from one topic to another, giving roughly equal time to both of you, which is what I'm trying very hard to do.
Go right ahead.
Woof.
Also da möchte man doch eigentlich schon abschalten, oder? Ja, eigentlich möchte
es
man
ist
noch
schwer zu folgen.
Ausmachen.
Ja, der Impuls ist eigentlich, genau, du hast recht. Und wir reden auch übereinander. Der Impuls ist wirklich eigentlich da, dass man sagt, warum sollte ich mir das antun? Hast du denn an dem Abend etwas gefunden, warum es sich dann doch gelohnt hat, zuzuhören bei beiden?
Also ehrlich gesagt, ich war nicht besonders angetan von dieser Debatte. Also natürlich ist es richtig, dass sie zwischendurch immer mal die Gelegenheit hatten, tatsächlich einen Satz zu Ende zu bringen und vielleicht auch einen Gedanken zu Ende zu führen. Aber ich habe grundsätzlich das Gefühl, dass dieses Debattenformat, speziell wie diese Debatte jetzt konstruiert war, eben kein Town Hall Meeting, kein Input von normalen, in Anführungszeichen, Menschen, noch sowas ist aus den 60er Jahren. Und da kommt es ja auch her. Ne? Das war die Geburtsstunde dieser TV-Debatten mit Kennedy und Nixon. Da ging das Ganze los. Und da hatte das vielleicht auch noch eher die Berechtigung, weil die Leute vielleicht das Fernsehen noch mehr gebraucht haben als Informationsquelle. Ich habe das Gefühl, die Leute kennen diese Kandidaten, wenn sie sie kennen wollen, längst und haben sich informiert auch über die sozialen Netzwerke und natürlich, weil sie im Fernsehen ständig stattfinden.
Das ist interessant, was du sagst. Die Menschen kennen die Kandidaten bereits. Im Fall von Kamala Harris war das ja nicht unbedingt so der Fall. Die ist aus den Vorwahlen bei den Demokraten ausgeschieden, bevor es überhaupt richtig losging. Ihr ging das Geld damals aus. Sie ist also nicht weiter angetreten. Sie ist deswegen einer breiten Öffentlichkeit in Amerika womöglich noch gar nicht so bekannt. Als US-Senatorin kommt sie aus Kalifornien. Das ist ein Bundesstaat an der Westküste, weit weg von allen anderen. Und dementsprechend war das ja für sie die große Bühne, auf der sie sich präsentieren konnte. Und sie hatte vorher ja auch erklärt, also hier geht es jetzt diesmal darum, richtig viel Fachkenntnis auch von dem zu haben, was die Biografie von Joe Biden angeht, die Biografie von Mike Pence. Und sie muss ihre eigene Arbeit verteidigen, hatte sie gesagt in einem Podcast von Hillary Clinton. Ist denn das ihr gelungen? Konnte sie sich so darstellen, dass die Leute hinterher sagen, naja, gute Vizepräsidentin und zur Not kann sie auch Präsidentin?
Also ich, um das Erste vorwegzunehmen, ich glaube, natürlich kann sie zur Not Präsidentin, aber auch Mike Pence kann zur Not Präsident. Also ich glaube, da ist die Hürde mittlerweile so niedrig, das nehmen die locker. Ja, aber was jetzt das sich selber darstellen und sich bekannt machen angeht, also sie hat es tatsächlich versucht. Ich fand es eher unangenehm, weil es nämlich hieß, dass sie auf Fragen der Moderatorin auch nicht geantwortet hat, sondern dann eben, wenn sie das Wort hatte, mehr oder weniger das erzählt hat, was sie erzählen wollte. Und da ging es dann eben ganz stark um die Bilanz ihrer Arbeit und auch die Bilanz der Arbeit von Joe Biden. Das hat sie doch immer wieder versucht, da gebe ich dir recht. Ich weiß nicht, ob es wirklich so nötig ist, weil auch wenn vielleicht nicht viele Amerikaner, nein, ehrlich gesagt, möchte ich noch nicht mal behaupten, dass sie den Amerikanern nicht bekannt ist. Weil auch wenn sie früh ausgeschieden ist, sie war doch eine ganze Weile dabei und es wurde intensiv berichtet darüber. Und sie ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile bekannt als Vizepräsidentschaftskandidatin, auch nicht zuletzt durch den Demokratischen Parteitag. Also gut, aber sei dahingestellt, hat sie es genutzt? Sie hat es zumindest versucht. Das war deutlich zu merken. Ist es ihr immer gelungen? Ich hatte das Gefühl, dass sie sich zu häufig und ohne Not für meine Begriffe von Mike Pence in die Defensive hat buxieren lassen. Also beispielsweise, als es um das Thema Fracking ging. Klimawandel war natürlich ein Thema auch. Da hat Pence ihr vorgeworfen, dass Biden ja das Fracking, diese hoch umstrittene Art Erdgas zu gewinnen, verbieten wolle. Das hat sie, da hat sie gesagt, nein, das stimmt nicht, hat sie immer wieder behauptet, ohne einfach auch mal zu erklären, warum es denn vielleicht richtig sein könnte, Fracking zu verbieten. Ist ja auch erlaubt, der Gedanke. Ja. Und viele in ihrer Partei würden ja gerne Fracking verbieten. Das ist ja Teil des sogenannten New Green Deal. Und das hat sie eben nicht gemacht. Ähnlich war es auch beim Thema Abtreibung. Auch da konnte Pence die wildesten Thesen über ihre Haltung zum Thema Abtreibung loswerden, ohne dass sie wirklich widersprochen hat. Das fand ich schade.
Das hat mich so ein bisschen erinnert auch an die Fernsehdebatte von Biden und Trump. Weil auch da war es ja so, dass Trump Biden immer wieder unterstellt hat, er würde also den extrem linken Rand in der Partei hofieren. Und der säße eigentlich am Steuer der Partei. Und dann kam Biden in eine Situation, wo er Sachen über Green New Deal gesagt hat und sich so stark von Themen und programmatischen Positionen seiner Partei entfernt hat, dass es eigentlich schon richtig wehtat, also zumindest einem Teil seiner Partei. Wieso kommen die Demokraten da so in die Defensive, weil es so viele verschiedene Strömungen in der Partei gibt und die Republikaner stehen sowieso immer als ganzer Block da? Warum tun die sich da so schwer? Thema Abtreibung bei Kamala Harris fand ich auch schwierig.
Also ich glaube, das spielt sicher eine Rolle, dass die Demokraten eine wesentlich breitere und damit diversere und mit unterschiedlichen Interessenslagen Koalition gebildet haben. Das spielt sicher eine Rolle. Ich habe auch das Gefühl, dass sie eine wahnsinnige Angst haben vor diesem Label, das sie von den Republikanern ja seit Monaten angepinnt bekommen, nämlich Sozialismus. Das sind alles Sozialisten, das sind alles radikale Linke. Heute hat der Präsident ja ein ausschweifendes Interview gegeben bei seinem Lieblingssender oder Mitlieblingssender Fox Business und hat da sogar davon gesprochen, das seien Kommunisten, Kamala Harris sei eine Kommunistin. Das ist ja in den USA aus für mich nicht ganz nachvollziehbaren Gründen ein derartiges Schreckgespenst, dass man unter diesem Label irgendwie alles verdammen darf, ob es was mit der eigentlichen Ideologie zu tun hat oder nicht. Also das scheint zu funktionieren und offensichtlich auch Wirkung zu haben auf Biden und auf Harris. Sie haben also große Angst davor, dass wenn man ihnen dieses Label erfolgreich anpappt, dass sie dann bei gemäßigsten Republikanern, die sie vielleicht gerne rüberziehen würden in ihr Lager, die von Trump irgendwie desillusioniert sind, dass sie da dann nicht mehr punkten können.
Das große Thema, was ja die Demokraten ins Feld führen gegenüber Trump und Pence, ist die Handhabung der Corona-Pandemie. Also Pence ist ja sogar Chef des Krisenstabs im Weißen Haus. Und an der Stelle hätte ja sozusagen Kamala Harris richtig punkten können. Auch hier, Simon, wenn du noch mal einspielst, ein kleiner Ausschnitt aus der Debatte.
Well, the American people have witnessed what is the greatest failure of any presidential administration in the history of our country.
Ja, also die größte Versagen eines Präsidenten in der Geschichte Amerikas. Zieht das allein? Zieht das allein zu sagen, die andere Seite kann es nicht? Und dann fand ich nämlich bei den Nachfragen, was würden Sie denn anders machen? Wie würden Sie denn die Pandemie handhaben, wenn Sie die Wahl gewinnen sollten? Da kam relativ wenig von ihr.
Ja, und das war auch so ein Moment, wo für mein Empfinden Pence dann wirklich gut punkten konnte, weil er hat dann eben gesagt, na, wenn ich mir euren Plan angucke, dann ist es doch das, was wir die ganze Zeit schon gemacht haben. Und das ist doch wieder Plagiarismus, und damit kennt Biden sich ja aus. Das ist so ein Griff in die ganz tiefe historische Schublade.
Musst Anspielung erklären, darauf, wo, dass was Biden, war da los?
Ja, genau, das war, also das ist wirklich schon sehr lange her, in den 80er Jahren, als Joe Biden zum ersten Mal sich überlegt hat, dass er doch gerne Präsident werden wolle und auch kandidiert hat. Da hat er sich einen Satz geborgt, wenn man es freundlich sagen will, von Neil Kinnock. Den Namen kennen vielleicht auch noch die einen oder anderen. Das war mal der Chef der Labour Party in Großbritannien, geborgt hat, ohne das kenntlich zu machen. Und das war damals ein Riesenaufreger. Da würde heute noch nicht mal jemand wahrscheinlich blinzeln in Wirklichkeit. Ja. Und das hat damals seine Kandidatur schnell beendet. Und darauf hat Pence nochmal angespielt. Das wird wahrscheinlich bei den meisten nicht gezogen haben, aber wohl der Hinweis, dass dieses Programm, dieser Plan sich nicht groß unterscheidet. Und er konnte unwidersprochen behaupten, dass sie das doch alles schon gemacht hätten.
Das ist schon interessant, weil das ist ja im Grunde das Argument, das Killer-Argument, was ja auch alle Anhänger der Demokraten ins Feld führen, dass sie sagen, diese Administration ist nicht in der Lage, für die Sicherheit der Amerikaner in dieser Gesundheitskrise zu sorgen. Und dann vermeiden oder dann gelingt es ihnen im Grunde nicht, in diesen Fernsehdebatten das so zu verwandeln. Du hattest vorhin schon über dieses Format der Debatte gesprochen, wo du sagst, das kommt so aus den 60er Jahren, das ist nicht das Richtige. Was wäre besser? Du sagst Town Hall, wo also wirklich Wähler Fragen stellen können an den Kandidaten. Trump hat das schon gemacht, Biden hat das auch gemacht. Kommt dabei dann wirklich mehr rum? Da können sie weniger ausweichen, glaube ich, ne?
Ja, also ich habe das Gefühl, da würden sie sich vielleicht nicht ganz so schamlos trauen, nicht auf die Fragen zu antworten. Also ja. Das war ja wirklich das Herausragendste am vergangenen Abend, dass wirklich die Fragen hätte sich die Moderatorin auch sparen können. Sie hätte einfach sagen können, und jetzt bitte Sie zwei Minuten und unterbrecht euch nicht. Ja, also das ist ja Quatsch. Und in einem Townhall-Meeting glaube ich, dass die Kandidaten sich da schon bewusst sind, dass sie Leute auch damit verprellen, wenn sie auf Fragen nicht antworten. Ich glaube, dass das auch viele Zuschauer als unangenehm empfunden haben. Und vielleicht, wenn sie das gespiegelt bekommen, direkt, wenn die Zuschauer eben vor Ort sind, wobei ich noch nicht mal weiß, ob das jetzt zu Covid-Zeiten, wie das genau aussieht, ob die dann eingeblendet werden, ob sie überhaupt noch die Gelegenheit haben, nochmal zurückzufragen, wenn sie das Gefühl haben, die Kandidaten haben nicht richtig geantwortet. Das weiß ich alles nicht, ehrlich gesagt. Müssen wir uns überraschen lassen, wenn es dann irgendwann mal dazu kommt. Aber ja, also das glaube ich, wäre schon mal eine Variante. Und dann Ich weiß nicht, ob das alles heilen würde sozusagen. Ich würde mir ehrlich gesagt mehr wirklich gute Interviews wünschen. Also ich würde mir wünschen, dass Leute wie Chris Wallace oder auch andere, Lester Holt von ABC oder wie sie alle heißen, nochmal die Gelegenheit haben, die Kandidaten richtig zu grillen. Also Journalisten, von denen man erwarten kann, dass sie in der Lage sind, über Parteigrenzen hinweg die richtigen Fragen zu stellen und den Finger in die Wunde zu legen und die Kandidaten nicht ausbüchsen zu lassen. Ich glaube, das würde wesentlich weiterhelfen.
Also ich merke schon, dieses Format ist nicht dein Lieblingsformat, aber bei mir hat es bisher auch nicht wirklich gezündet. Und die Leute, die gesagt haben, ich gucke mir das an wegen Unterhaltung, die sind auch nicht auf ihre Kosten gekommen. Das kann mir keiner erzählen, dass er sich im Moment dabei gut unterhalten fühlt.
Nee, also ich habe jetzt so im Bekanntenkreis ein bisschen rumgefragt. Zum Teil fanden sie es langweilig, zum Teil waren sie wirklich genervt davon. Und es ist ja schon, hat ja auch schon Tradition, dass dann eben irgendwas gespielt wird nebenher, um es ein bisschen unterhaltsamer zu machen. Also Bingo, wo dann beispielsweise wird dann vorher aufgezeichnet, welche Worte werden wohl vorhersehbar fallen im Laufe dieser nächsten anderthalb Stunden. Obamacare, Hoax, Russia. Ja, und wer dann als erstes die Reihe voll hat, schreit Bingo.
Und wer macht die Zettel fertig vorher? Das ist ja spannend.
Ah, das gibt sogar aus der Zeitung. Die New York Post hat es gemacht für die erste Debatte beispielsweise zwischen Trump und Biden. Das muss man sich dann nur kopieren oder drucken oder ausschneiden oder wie auch immer.
Großartig. Was wären denn Sätze von gestern gewesen oder was kann man für die nächste TV-Debatte nehmen? In times like these würde mir einfallen, wäre vielleicht einer. Oder we are in this together. Oder was geht denn bei Kamala oder was geht denn bei Trump? Was sagt er denn immer? Amazing, sagt er immer. Amazing ist, glaube ich, so ein Wort, womit man gut punkten kann beim Debatten-Bingo.
Malarkey, wenn Biden, Malarkey ist sicher eins, wenn Biden dabei ist. Malarkey ist für Biden.
Ja.
Malarkey, genau.
Oh Mensch, komm, das machen wir als Spiel. verkaufen das an
Gibt's
Mitspieler eigentlich noch? Ich habe keine Ahnung. Und dann machen wir nächstes Jahr, sind wir Spiel des Jahres. Das wird doch Debatten-Bingo. Ist genau. Wahrscheinlich schon jemand draufgekommen, ist nicht neu. Aber du hast es schon angesprochen, der Präsident ist dann einen Tag nach der Debatte sofort wieder in die Routine zurückgefallen und hat den morgendlichen Anruf bei Fox News beziehungsweise seinem Schwestersender Fox News Business getätigt, hat sich dort eingewählt, um einfach mal von allem Möglichen zu erzählen, oder? Er hatte irgendwie das Gefühl, dass er noch zu kurz gekommen ist bei der ganzen Debatte und zu wenig Schlagzeilen gesorgt hat. Hat er dann aber gleich nachgeholt, indem er gesagt hat, das nächste Duell, da wird er nicht antreten, wenn das virtuell stattfindet. Virtuell vor dem Computer sitzen und dann debattieren, das bringt nichts. Die meisten Amerikaner werden zustimmen, oder?
Dass das nichts bringt? Ja. Denke ich auch.
Ja. Die sind alle Zoom-geschädigt, sitzen die ganze Zeit in der Arbeit, da durch die Corona-Krise hier noch viel, viel stärker Homeoffice als womöglich in Europa, sitzen zu Hause und sitzen die ganze Zeit auch vor dem Bildschirm und merken, nee, produktiv ist das wirklich nicht. Insofern hatte der Präsident recht, aber er hat dann noch was nachgeschoben. Und zwar hat er gesagt, seine Befürchtung ist, dass ja dann jeder irgendwann ihn auf Mute stellen könnte, wenn es auch nur in die Debatte passt, aber ihm nicht. Also das war schon sehr ehrlich. Da war er ja, also das war ja ein Moment. Welchen Eindruck hast du denn im Moment von Präsident Trump, der ja zurückgekehrt ist ins Weiße Haus Anfang der Woche, nachdem er ins Krankenhaus musste mit seiner Corona-Infektion? Welchen Eindruck macht der Präsident auf dich?
Ja, also ich bin fast versucht zu sagen, er macht mir ein bisschen Sorgen. Also es ist jetzt natürlich nicht, ja, also es ist ja nicht ungewöhnlich, dass er morgens erstmal bei seinem Lieblingssender anruft und möglichst lange ungestört ablässt, wenn die jeweiligen Moderatoren das zulassen, und das tun sie in der Regel. Aber gestern fand ich die Kombination doch irgendwie interessant. Also unmittelbar vor der Vizepräsidentschaftsdebatte hat er ja nochmal eine kleine Grußbotschaft sozusagen per Tweet geschickt, und da hat er ja gesagt, es sei Gottes Segen, dass er mit dem Coronavirus infiziert wurde, und das hätte eben dazu geführt, dass er gemerkt hat, wie toll dieses Medikament Regeneron ist, das er ja bekommen hat, ein Medikament, das noch gar nicht richtig zugelassen ist, das noch ausprobiert wird. Er hatte darum gebeten, dass er es nehmen darf, und dann hat er den Amerikanern versprochen, er wird dafür sorgen, dass sie das alle kriegen umsonst, weil dann ist alles gut, das ist das Heilmittel gegen, seiner Ansicht nach, gegen den Coronavirus, und deshalb Gottes Segen.
I think this was a blessing from God that I caught it. This was a blessing in disguise. I caught it. I heard about this drug. I said, let me take it. It was my suggestion. I said, let me take it. And it was incredible the way it worked. Incredible. And I think if I didn't catch it, we'd be looking at that like a number of other drugs. But it really did a fantastic job. I want to get for you what I got. And I'm going to make it free.
Okay, das ist schon mal nicht völlig außer der Reihe für ihn, aber schon mal nochmal, finde ich, einen Tucken mehr. Und das, was er da heute, das ich aber nicht, weil ich leider nebenher noch andere Sachen arbeiten musste und nicht in Gänze verfolgen konnte, das Interview, das wirklich von einem Thema zum anderen ging über eine Stunde, da hatte ich auch das Gefühl, dass er doch ganz schön, na, was wäre jetzt das Wort? Ich will ihn jetzt auch nicht pathologisieren. Manisch fällt mir nur ein.
Ja, aha, und okay.
Es wird ja ein Stück weit spekuliert darüber, ob ihm eben die Medikamente auch Nebenwirkungen bescheren.
Aber das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Ja, das ist ein guter Punkt, finde ich, den du da ansprichst. Es wird spekuliert darüber. Was können wir denn tatsächlich über die Gesundheit des Präsidenten sagen?
Na, ganz wenig. Also wir wissen weder, wann er zum letzten Mal negativ getestet wurde, und damit wissen wir auch nicht, seit wann er diese Krankheit eigentlich hat. Wir bekommen von seinen Ärzten ungefähr einmal am Tag erzählt, dass es ihm gut geht und dass er keine Symptome mehr habe. Wir wissen aber nicht, ob er noch Medikamente bekommt, also beispielsweise dieses Steroid. Wie heißt es nochmal schnell? Dexamethason. Entschuldigung, dass ich es jetzt gerade nicht parat habe. Also ein Steroid auf jeden Fall hat er bekommen. Ob er es immer noch bekommt, wissen wir nicht. Auch sonst wissen wir nicht, was die Befunde seiner Lunge sind und so weiter und so fort. Also eigentlich wissen wir gar nichts und können dann immer nur darüber rätseln, was ihn jetzt gerade wohl umtreibt und wie es ihm geht. Ist er jetzt besonders kurzatmig oder nur im Normalen? Ist das Normale, wenn man ein paar Treppenstufen hochgeht, dass man da ein bisschen nach Luft schnappt, oder hat das was vielleicht mit seiner Infektion zu tun? Also das ist wirklich sehr, sehr schwierig und ich habe das Gefühl, das verunsichert viele Amerikaner noch mal mehr.
Und ich habe das Gefühl, dass viele Amerikaner außerhalb von Washington D.C. dem gar nicht so viel Bedeutung beimessen, wie das hier in Washington D.C. tatsächlich passiert. Also hier ist das ja wirklich so eine Kaffeesatzleserei. Da schalten sich dann auch die jeweiligen Experten in die Fernsehsender in die Abendshows ein und werden dann befragt, wie es dem Präsidenten geht. Die haben dem Präsidenten wahrscheinlich seit Jahren nicht mehr die Hand geschüttelt, aber können ganz genau sagen, ob es ihm gut oder schlecht geht. Finde ich ganz, ganz schwierig, die Einschätzung. Aber am Wochenende irgendwie die Einschätzung darüber, was das für Medikamente sind oder so, das war dann echt noch am nächsten an der Realität. Aber alles andere ist wirklich so stochern, also so versuchen rauszukriegen, was da ist. Der Mann steht auf dem Balkon, sieht kurzatmig aus, aber man kann wirklich auch nur sagen, er sieht so aus. Und dementsprechend, das ist wirklich ganz, ganz schwierig. Und gleichzeitig kriegen wir die Frage, wie geht es dem Präsidenten, eigentlich in jedem Gespräch gestellt. Und ich tue mich wirklich schwer, sie zu beantworten. Kann immer nur sagen, was die Spekulationen sind und weise immer darauf hin, dass die Spekulationen vor allen Dingen in Washington D.C. richtig ins Kraut schlagen und ansonsten im Rest des Landes. Ich war in Iowa letzte Woche. Die gucken sich das alles an, aber die einen wünschen dem Präsidenten die beste Gesundheit, weil es derjenige ist, den sie wählen wollen. Und die anderen sagen, warten wir mal ab.
Ja, aber es hat ja auch, also natürlich, das stimmt sicher, dass im weiten Land viele Leute das auch gar nicht so im Detail verfolgen. Aber es wird natürlich auch politisch kräftig instrumentalisiert. Also die Top-Demokratin Nancy Pelosi, die Chefin des Repräsentantenhauses, spekuliert ja eben auch darüber, dass der Präsident nicht auf der Höhe sei und will jetzt, denkt er offenbar darüber nach, ob das ein Grund wäre, um den 25. Zusatzartikel der Verfassung in Kraft treten zu lassen. Das ist der die Amtsenthebung regelt. Also wo dann das Kabinett mehrheitlich beschließen könnte, der Präsident ist nicht mehr in der Lage, seine Ämter auszufüllen. Also das ist ja nicht nur so eine Drohung mit irgendwas, sondern das ist ja schon ziemlich massiv. Ich weiß auch nicht, ob das eine gute Idee ist, weil wir haben ja schon ein gescheitertes Amtsenthebungsverfahren hinter uns in den letzten 12 Monaten. Ne? Aber trotzdem ist das sowas, das in dieser aufgeheizten Stimmung noch mehr Nahrung bekommen kann, weil es eben keine Fakten gibt.
Und wir zeichnen heute am Donnerstag auf. Die Drohung steht im Raum. Es ist noch nicht klar, ob das wirklich was wird. Wenn ihr jetzt den Podcast hört, dann wisst ihr womöglich schon mehr. Denn für Freitag war angekündigt, dass die Demokraten darüber entscheiden. Aber ich finde auch, wie du das sagst, das könnte nach hinten losgehen für die Demokraten. Denn was wirklich verfängt bei der eigenen Basis auch ist das Auftreten des Präsidenten, wenn er zum Beispiel sagt, lasst Corona nicht euer Leben dominieren. Also wenn er die Amerikaner dazu auffordert. Und die Reaktion, die ich da am deutlichsten fand, die habe ich bei den Fernsehnachrichten in NBC gesehen. Eine junge Frau aus San Francisco, die ihren Vater verloren hat. Sie heißt Kirsten Urquize. Und Simon, vielleicht können wir noch mal kurz reinhören, was sie sagt.
It is an insult to me and every single person who has gone through what I've gone through. No, my dad was the strongest person I know.
Ihr Vater war die stärkste Person, die sie kennt. Und sie hat das Gefühl, wenn der Präsident sagt, lasst nicht Corona euer Leben dominieren, dass ihr Vater das falsch gemacht hätte, als hätte er einen Fehler gemacht. Und sie empfindet das als einen wahnsinnigen Affront und ich kann ihr da eigentlich nur recht geben. Ich bin wirklich erschüttert von dem Satz und außerhalb von Washington D.C., wo es mal nicht um Politik geht, kommt der Satz wirklich komplett schief an.
Und es ist ja erstaunlicherweise, glaubt Trump ja wahrscheinlich, dass er damit Empathie zeigt und er macht genau das Gegenteil. Ne? Er ist nicht in der Lage, sich in die Leute und in die Familien reinzuversetzen, in der über 200.000 Menschen, die schon gestorben sind an dieser Krankheit in diesem Land. Ne? Also das ist schon, glaube ich, wirklich heftig für viele.
Da gebe ich dir übrigens völlig recht. Das glaube ich auch. Er möchte eigentlich Empathie zeigen. Er möchte eigentlich zeigen, dass er bei den Menschen ist und durch seine Corona-Infektion ja jetzt viel besser weiß, wie sie sich fühlen. Und dass er auch gesagt hat, es sei also ein Zeichen von Gott und ein Zeichen des Himmels gewesen, wie es du es vorhin beschrieben hast. Und dann aber so abbiegt, dass ihm eigentlich die Hälfte des Landes mal wieder nicht folgen kann und die anderen sind halt der Meinung, er ist der starke Mann und er ist der Richtige für dieses Land.
Also ich denke fast in 2 Wochen, da reden wir da gar nicht mehr drüber und es wird auch nichts verändert haben.
Also über die Infektion, über seine Corona-Infektion und dass er kurz im Krankenhaus
war. Und die Auswirkungen auf die Wahl, genau, das wird schon wieder vergessen sein.
Julia, ich danke dir erstmal für die Einordnung dieser doch sehr ausführlichen Woche. Es fühlte sich ja doch eher wieder wie ein ganzer Monat an, die Zeit. Sag mal, woran arbeitest du gerade?
Ich arbeite oder habe gerade beendet meinen Feature über den Rust Belt. Da hatten wir ja vor ein paar Wochen, als ich dort war. Es ist ja manchmal ein bisschen Verzögerung zwischen der Reiseaktivität und wann das Ganze dann tatsächlich fertig produziert ist. Das habe ich gemacht. Das hat viel Spaß gemacht und war auch echt aufschlussreich. Ging es auch beispielsweise um das Thema Fracking und dass eben Leute auch existenzielle Interessen daran haben, dass es weitergeht, weil sonst nämlich ihr Betrieb vielleicht dicht machen muss. Also insofern hat man nochmal so andere Facetten erlebt, also dass auch nicht alle, dass es alles Spinner sind, sondern dass sie vielleicht auch wirklich Gründe haben, um Trump zu wählen, weil er für eine Agenda steht, die sie gut finden. Also insofern, das war wieder aufschlussreich.
Das kann man übrigens runterladen bei NDR, das Forum, gibt es einen Link, da gibt es die Sendung Renaissance des Rust Belt, hat Donald Trump Wort gehalten von Julia. Und ich war vergangene Woche in Iowa, darüber können wir dann vielleicht nächste Woche noch mehr reden. Vielen Dank nochmal, Julia, für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Thorsten Teichmann und diesen Podcast, die Korrespondenten, kann man überall runterladen, wo es Podcasts gibt und natürlich bei ndr.de/die Korrespondenten.
Die Korrespondenten. Reporter leben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.